Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausi Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausi.ch.
Das ist Best of Doppelpunkt Teil 4. Ja, was sind das für spannende Leute an diesem Sonntag? Zum Beispiel der Klaus Roscha, der Jackie Donuts und der Martin Bäumler. Der Klaus Roscha ist Fotograf und einer der absoluten Troublemaker Nummer 1 in Zürich. X-mal verhaftet worden, hat immer Probleme gehabt mit der Polizei, hat alles dokumentiert. Und jetzt ist ein Film über sein Leben gekommen. Und dort hat man einiges erfahren über seine Identität. Er ist jüdisch, er ist aus Ungarn, er ist in der Schweiz, er ist ein Linke. Was sich da alles ergeben hat, das haben wir in dieser Sendung können erfahren. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich genug von dieser Schweiz. Ich kann da nicht mehr leben. Wenn ich Polizisten sehe, dann komme ich irgendwie Anfälle über in Zürich.
Ja, einerseits ja. Das lasse ich mal so stehen. Andererseits habe ich gesagt, ich kann gute Erfolgs... viel Erfolg haben in meinem Leben, sozusagen.
Was?
Ich habe x Prozess gewonnen im Zusammenhang mit Polizeiübergriff.
Ein paar hast du auch verloren.
Ich habe nie einen Prozess verloren.
Ja, also, gut,
also im Sinne, dass ich verurteilt worden bin.
Nein, aber du hast Obergericht verloren, dann bist du nach dem Bundesgericht gegangen. Und so.
Ja, ja, ich musste immer vom Bundesgericht.
Wer hat das eigentlich zahlt, die Anwälte?
Das meiste, wo hat meine Gewerkschaft zahlt, heute Syndikum, früher eine Comedia.
Okay, du hast
also ähnlich wie der Polizisten, der Polizeibeamtenverband, wo alle zahlt, auch ihre Bussen.
Was hat das alles gekostet, alle deine Verfahren, wenn das zusammenzählst?
Ein paar hunderttausend Franken.
Gut, okay. Und der Film, der jetzt da über dich machen. Also, das hast nicht du gezahlt, aber
das war nicht deine Idee. Den habe ich nicht gezahlt, das war auch nicht unbedingt meine Idee. Der Film hat ein Budget von knapp 1,5 Millionen
Franken. Der ist ziemlich aufwendig gemacht und auch gut gemacht. Ja. Also er zeigt dich, wie du nach Budapest kommst und durch die Straße läufst und sagst, da ist alles gut, alles viel besser als in Zürich. Und dann habe ich mir überlegt,
sage ich das nicht.
Mal. Also im Film kommt es raus.
Schauen, dann könnt ihr uns
Und dann habe ich mir überlegt, deiner Familie ist ja in Budapest viel Schlimmeres passiert als dir in Zürich. Ja, oder? Ein Großteil deiner Verwandten sind eben dann nach Auschwitz gekommen, sind vergast worden. Das war nicht Tränengas, sondern das richtige Gas.
Richtig.
Vielleicht hat dich das, wo du Tränengas in Zürich haben, erlebt hast, immer doch ein bisschen erinnert, was eben an einem ganz anderen Ort stand.
Ich kann durchaus auch Analogien zogen, ja.
Okay, aber dort hast du das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein Land, wo die Freiheit ist, Demokratie ist, etc. Und dort hast du deine ungarische Seele wieder erlebt.
Also, über die politische Situation in Ungarn wollen wir jetzt nicht diskutieren, weil für das lange Zeit nicht. Du kannst aber gerne eine andere Sendung mit mir machen Thema.
Das damals ist auch noch etwas anders als heute. Wir kommen schon auf den Herrn Orban und Jobbik.
Damals haben wir eine sozialdemokratische Regierung in Ungarn. Die war auch nicht besser gewesen als die hier in der Schweiz oder in Zürich. Und in Budapest. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt in Budapest. Das ist wahr, ja.
Mhm. Und was hast du denn dort gemacht eigentlich?
Ja, in der kürzesten Zeit bin ich wieder politisch aktiv worden.
Nämlich?
Ja, im Kampf gegen Faschismus.
Und bei welcher Partei?
Bei keiner Partei.
Nicht, okay. Nein. Weil dort hat man noch nicht den Faschismus gekannt. Also die Fidesz, die heute ja Regierungspartei ist, war ja eher noch ein bisschen undefiniert gewesen.
Das ist eine krude Mischung zwischen der SVP und der FDP, wenn du so willst.
Okay, und ist jetzt also unter Orban ganz etwas anderes. Und man hat das Gefühl, in Ungarn ist es einfach nur ein bisschen kratzen und dann kommt alles wieder vor, was es in der Schweiz nie gegeben hat. Eben, du hast sogar eine Szene im Film drin, so die Kampftruppen von diesen Jobbik, von diesen Rechtsextremen oder Neonazis. Ja. Die sind, glaube ich, die drittgrösste Partei und haben einen unglaublich politischen Einfluss. Nicht vergleichen mit der SVP. Da ist die SVP richtig, sind Brezelibub und harmlos und demokratiefreundlich im Vergleich zu einer Jobbik.
Das würde ich jetzt so explizit natürlich nicht sagen. Also, da gibt's
du kannst nicht gut sagen über die SVP. Aber mit Jobbik kannst du etwas schlecht sagen.
Also, ich kenne ein paar SVPler, mit denen habe ich es persönlich ganz gut. Das ist überhaupt kein Problem. Nein.
Aber wieso hast du dich dort so wohl gefühlt? Einfach dort, das heisst, ich sehe am ganzen Tag weniger Polizisten als in Zürich in einer Viertelstunde.
Das
komm, das ist doch ein Unsinn. In einer Viertelstunde siehst du,
hast du in Zürich Visionen im Kreis 4 oder 5, wenn du auf die Straße gehst, es dauert, ich mache jedes Mal einen Wettbewerb, wenn ich zum Haus ausgehe, wie viele Minuten das dauert, bis ich den ersten Polizeikastenwagen gesehen habe. 3 Minuten.
Okay. Hast denn du psychische Störungen gehabt?
Das kann ich selber nicht sagen.
Ja, nein, hast du dich behandelt?
Ich kann nach nach dem Polizeiüberfall auf mich vom 4. Juli 2008 vor dem Hartturmstadion.
Muss man noch vielleicht sagen, klammern, das war dort, wo es darum ging, ich glaube, Demo gegen die Euro 2008, hat man dort auch eine Art...
Fest hat man gemacht, genau. Auf dem leerstehenden Hartturmstadion. Mit Einwilligung vom Besitzer von der Credit Suisse.
Gut.
Und dann kommt die Polizei Zürich und fährt dort umschlägeln und umschiessen mit Gummigeschoss.
Und du hast das alles fotografiert, oder?
Und dann kommt die Polizei und nimmt den einzigen Journalist, der vor Ort ist, fest. Kein einziger von den Hausbesetzer oder vom Stadionbesetzer. Der einzige Journalist.
Weil du bist zufällig angefahren?
Ja, mit meiner Frau im Auto. Mit dem Namen Roja. Und beide Polizisten, 30-Jährige, haben mich mit Namen gekannt und haben gesagt, Roja, du Sohnhund, da wird nicht fotografiert. Mhm. Das ist der Umgangston von Zürcher Stadtpolizisten.
Gut, das hast du dort nochmal erlebt. Und das hat jetzt wie viele Jahre gedauert, der Prozess?
9.
Und was war das Resultat gewesen?
Das Resultat ist, dass ich freigesprochen worden ist und freigesprochen worden bin mit einem Obergerichtsurteil, wo der Oberrichter sagt, ich hätte ein Widerstandsrecht gehabt. Ich habe mich dürfen wehren gegen die Festnahme, weil die derart absurd und rechtswidrig war. Und trotzdem tut nachher ein Obergericht die beiden nur die beiden angeklagten Polizisten gegen die anderen ist schon das Verfahren gar nicht eröffnet worden. Auch freisprechen mit der Begründung, sie hätten ja das nicht können wissen, dass das eigentlich legal ist, die Aktion.
Nichtsdestotrotz, oder? Ich will das gar nicht irgendwie bewerten. In Budapest sind die Juden 1942 in Donau gerührt worden. Donau war roh. Ja. Sie sind ausgeliefert worden. Du hast erzählt, deine Mutter ist verraten worden und so. Ja. Also dort klebt richtig Blut überall von deinen Familien herum.
Ja.
Und in Zürich ist, auch wenn es noch so schlimm war, ist es viel harmloser gewesen. Und trotzdem hast du dich wohl gefühlt dort.
Es ist jetzt auch nicht der Zweite Weltkrieg. Und die letzten 30 Jahre war auch nicht der Zweite Weltkrieg gewesen. Ich kämpfen dagegen, dass diejenigen Zustände, wie sie in der Schweiz sind, dass Ungerechtigkeit stattfindet. Ungerechtigkeit ist ein weiter Begriff. Ich kämpfe dagegen, dass Polizisten Unrecht begehen. Wer, wenn nicht die, die das Gewaltmonopol haben im Staat, müssen sich an Gesetz halten. Sie halten sich eben nicht an Gesetz. Mhm. Gegen das kämpfe ich. Weil ich einen ausprägten Gerechtigkeitssinn habe, das schon als Kind gehabt habe.
Das haben viele und das Leute, oder nehmen das für sich in Anspruch?
Ja, und gut. Die einen machen auch etwas dafür und die anderen schauen halt zu.
Gut, als Folge vom AJZ, die Geschichte kennen wir, es ist ja dann geschlossen worden, abgerissen worden, etc., ist eine neue Szene entstanden. Dort bist du ganz aktiv gewesen, im Kanton. Und da wird im Film gezeigt, wie das ein grosses Kulturzentrum wurde. Eigentlich im Vordergrund ist gestanden dann Dance, Dance, Dance. Man war nicht mehr politisch gewesen. Und man hat Geld gemacht und Conny Frey, wo der auch noch im AJZ eine grosse Nummer war, ist jetzt einer von denen, der die ganze Szene kommerziell ausgenutzt hat und so. Wie kommt das dir heute vor?
Also im Kanzlei haben wir nicht Geld, Geld, Geld gemacht. Im Kanzlei haben wir mit der Disco Geld gemacht und haben mit dem Gewinn von dieser Disco Kultur quersubventioniert. Wir haben kein Geld vom Staat
bekommen. Aber haben doch gemerkt, also, man ist viel weniger politisiert. Das was wir gekämpft haben dafür, hat niemand mehr interessiert.
Das stimmt doch nicht. Das, was wir dafür gekämpft haben, haben wir erreicht.
Was?
Natürlich. Geh du heute in Zürich.
Gang du heute in Zürich wo?
Gang du heute in Zürich nach Mitternacht irgendwo hin. Du hast überall Nightclubs, du hast überall Disco, du hast überall
ist um das gegangen?
Fest.
Es Party? Ist, auch, ist euch um Party
es
gegangen?
Ist auch um das gegangen. Wenn wir zwei haben wollen in Splendid Bar gehen nach Mitternacht in den 80er Jahren, dann haben wir müssen anstehen und am Schluss hat es geheißen, für euch hat es keinen Platz mehr.
Aber es war eine Bewegung ja auch gegen die Staatsmacht. Macht aus dem Staat Gurkensalat und jetzt macht man aus dem Staat eine Party, oder?
ja, heute vielleicht schon wieder.
Eben.
Da kann der schlecht widersprechen.
Eben, das heisst, dass eigentlich
halt wieder eine Jugendbewegung, oder?
Gibt es aber nicht. Die heutige Jugend, wie du sie erlebst, du bist glaube immer noch im Kanzlei tätig und machen ja schöne Sachen, aber die interessiert sich für das Ganze eigentlich eher am Rand, oder?
Im Kanzlei bin ich nicht mehr tätig. Das ist das Beste, was Zürich je hatte und das ist dann auch geschlossen worden.
Ja, aber gleich ist dann auch wieder aufgegangen. Und
ja, heute ist die Stadt zufrieden, weil es ist alles kommerziell, was es gibt. Aber es ist natürlich schon Zeug, die wir erreicht haben. Ja, unsere Bewegung und unsere Kämpfe auf der Strasse.
Ich meine, die Welt hat sich auch verändert seit den 80er Jahren in anderen Ländern und so. Und wie siehst du jetzt Zürich, wenn du es jetzt vergleichst so mit den 70er und 80er Jahren?
Hassliebe.
Hassliebe?
Ja.
Mehr Hass oder mehr Liebe?
Manchmal so, manchmal anders.
Ja, irgendwie.
Zur Zeit geht es mir sehr gut.
Ja, dir geht es gut, sagen, oder? Man hat das Gefühl, dir geht es gut und so. Und jetzt kommt der Film, oder? Der kommt ins Kino, wann?
Am 6. April läuft er in den Zürcher Kinos.
Okay, und bist du zufrieden mit dem Film?
Ich finde den Film sehr gut gelungen, ja.
Und du kommst ja eben natürlich gross vor, die andere Seite, es ist ein einseitiger Film, oder?
Der Film ist einseitig, das soll er auch sein. Es gibt genug Propaganda-Filme für die anderen. Im Verhältnis 1 zu 20 oder 1 zu 50 vielleicht, oder?
Aber ich muss auch sagen, es hat ein Element drin, wo ich gesagt habe, was, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Ich bin ganz nah dran gewesen, damals mal an die 14. Es war direkt an der Limmatstrasse, direkt vis-à-vis vom AJZ. Ja. Wir haben alles bricht. Ich bin auch im Tränengas gestanden, habe einen Live-Bericht gemacht von Bellevue und so. Aber das habe ich völlig vergessen, dass ich dort mal eine junge Frau am Bellevue selber verbrannt hat. Und das war ein Schock gewesen, damals in Zürich. Man hat vieles irgendwie nicht mehr präsent, oder?
Der Film ist ein historischer Film. Er zeigt eine Generation, mehr als eine Generation Zürich, politisch gesehen, kritisch gesehen und mit vielen Informationen und Bildmaterial, die man bis jetzt noch nie gesehen hat.
Okay. Und du hast das Gefühl, das ist jetzt auch ein Beitrag und damit ist jetzt deine Tätigkeit, die Welt ein bisschen gerechter zu machen, mehr oder weniger beendet.
Das wird sich in Zukunft zeigen.
Was machst du denn im Moment?
Ja, im Moment habe ich gerade eine Ausstellung.
Du hast eine Ausstellung, die steht ja vor sich an, da musst du ja nichts machen.
Jawohl.
Was, musst du ja anstehen?
Ich arbeite an der nächsten Ausstellung.
Aha, du musst dich immer ausstellen.
Ich kann also ein sehr, sehr lebendiges Leben, kann man sagen. Mhm. Ich arbeite zurzeit gerade an einem Dokumentarfilm als Kameramann über den Holocaust in Rumänien. Mhm. Nachdem wir jetzt letztes Jahr schon einen ersten kurzen Film abgeschlossen haben. Also ich arbeite als Kameramann und als Fotograf
noch. Ein letzter Punkt noch. Deine jüdische Identität hat bei dir eigentlich keine Rolle gespielt. Also ganz lange Jahre nicht. Und ich habe es gesehen, bei der Beerdigung von deinem Vater hast du mit dem Kaddisch, Totengebet reden. Hast keine Ahnung, um was es gegangen ist. Hast du das erste Mal gesehen und so. Aber das hat sich geändert.
Das stimmt natürlich nicht, dass ich das erste Mal gesehen habe.
Also, wie du das vorgestammelt hast, habe ich gedacht, oh mein Gott.
Nein, Hebräisch kann ich leider nicht.
Ja, man kann es auf Deutsch lesen. Du hast wahrscheinlich mit den deutschen Buchstaben gelesen und ist trotzdem ein bisschen zögerlich. Anyhow, es ist ein spezieller Moment. Aber dann hast du plötzlich die jüdische Identität irgendwie erlickt. Und auch Israel und du als Linke bist natürlich, nehme ich jetzt an, wie die meisten Linken seit den 80er Jahren, total auf der Seite der Palästinenser gewesen.
Ich bin total auf der Seite von Israel.
Jetzt?
Aber so etwas von.
Ja, aber erst jetzt?
Du hast gesagt, die Welt hat sich geändert. Die Welt hat sich auch diesbezüglich geändert.
Aber früher, als du mit den 80er Jahren mitmarschiert bist, deine Linken genossen.
Ja.
Dann bist du auch mit Arafat Kefia rumgelaufen.
Nie. Das habe ich immer verabscheut.
Okay. Also, bist du jetzt mit dir im Reinen in dem Sinn?
Ich bin mit mir eigentlich immer im Reinen.
Okay. Oh, das klingt jetzt fast schon ein bisschen überheblich. Das klingt jetzt ein bisschen wenig selbstkritisch.
Man muss ein bisschen überheblich sein, wenn man Roger Schawinski gegenübersteht.
Okay, das musst du jetzt auch nicht mehr machen. Das ist der Schluss von der Sendung. Was ist der letzte Titel?
Der letzte Titel ist «Back to Black» von Amy Winehouse.
Okay, das ist der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. war der Jackie Donas da, vielleicht der berühmteste Koch von der Schweiz. Im Sonnenberg in den letzten Jahren vorher hat Jackies Stapferstube hat aufgehört im Sonnenberg oder hat müssen aufhören. Aber es geht jetzt irgendwie weiter mit ihm. Und die Frage ist natürlich, er als Promi-Koch, wie er sein Leben gesehen hat und hat natürlich über alles erzählt. Unter anderem auch den Verlust von seiner Frau und wie es jetzt in seinem Leben soll weitergehen.
Gut, meine Frau ist am 20. Dezember verstorben. Mhm. Zum schönsten Moment, oder? Vor meinem Abschluss.
Du hast dich gefreut auf den Abschluss?
Ich habe mich gefreut auf den Abschluss und dass man dann etwas unternehmen kann. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es so gut gegangen ist, dass meine Frau so gehen konnte.
Was heisst gut gegangen?
Sie war kurze Zeit noch im Spital, sie hatte Leukämie.
Ah, schon länger?
Ja, seit 7 Jahren und jetzt Leukämie.
Ah, seit einem Jahr noch?
Also. Ja, und dann haben sie eine Woche vorher noch ins Spital gebracht, im Notfall. Und dann hat sie uns dort untersucht und gesagt, wir können das nicht machen. Also ich habe es schon länger gewusst, dass man da nicht mehr viel machen kann, Bären. Aber sie war so hart im Nähen und sie hat an sich geglaubt und hat einfach nicht gehen wollen.
Mhm.
Und am letzten Abend, als ich bei ihr war, das war am Montag, am 19., habe ich sie gefragt, wie ist mit ihren Schmerzen, wie hast du es? Sie hat grausame Schmerzen und sie hat tief schnaufen tut, also praktisch keinen Sauerstoff hat.
Mhm.
Dann dem Arzt, also der Personal gesagt, er bringt ihr ein bisschen Sauerstoff und hin und her und dann müsste er ein Mittel, Schmerzmittel geben. Und dann haben sie das gemacht und dann ist der Professor gekommen, der sie behandelt hat, der Professor Renner, der möchte noch recht herzlich danken und Professor Sauter, Berne. Dann haben sie gesagt, ja okay, weißt du, geht noch bis zum Mittwoch. Und sie haben natürlich geschaut, dass auf die Frau nicht leiden muss.
Mhm.
Und am anderen Morgen, um 20 ab 7 ist sie gestorben.
Und bist du da?
Ich bin nicht dort. Ich habe das irgendwie daheim gespürt,
ja,
dass sie das nicht gut geht. Und da bin ich dann ab 20 vor 8 im Auto gesessen, bevor ich auf der Arbeit bin. Und bin dann ins Spital ab und dann haben sie mir aufs Handy angerufen und gesagt, ihre Frau ist verstorben. Und ich habe das irgendwie am Morgen früh gespürt.
Mhm. Ist das für dich auch eine Art, neben dem ganzen Schmerz, auch eine Erleichterung gewesen, dass sie nicht mehr müssen weiter leiden?
Das auf jeden Fall. Und für mich war es eine Erleichterung. Ich habe ja nie gewusst, was im Spital war, wenn es anruft, weil ich habe gewusst, wie weit es ist.
Mhm.
Und dass ich das Telefon nicht hören würde oder so. Und dann bin ich in der Nacht 2-3 Mal aufgestanden und schauen, ob da irgendetwas ist und so. Und es war für mich eine riesen Erleichterung gewesen. Und ich bin froh, dass die Frau nicht leiden musste.
Mhm. Und die Zeit seither, es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat her, wie war die gewesen für dich?
Ja, die Zeit, ich habe da noch im Sonnenberg bis mit Silvester gemacht, habe noch 4 Tage verlängert dort. Und dann habe ich die Beerdigung organisieren müssen. Also wir haben sie in Samaden beerdigt, in unserem Familiengrab.
Ist sie ja Bündnerin?
Sie ist Zürcherin, aber sie ist dann durch die Heirat ist dann Bündnerin geworden. Mhm. Und dann habe ich das müssen organisieren.
Mhm.
Und dann ist am 9. Januar ist die Beerdigung. Am 8. Januar hatte sie Geburtstag gehabt. Und am 9. Januar haben wir sie beerdigt in Samaden oben, im Familiengrab. Und dann habe ich eine riesen Unterstützung gehabt. Von Pepe Lienhardt. Pepe Lienhardt,
der gerade vorher
gespielt hat, ja, der hat noch gespielt in der Kirche in Samaden. Und Pino Gasparini hat gesungen.
Mhm.
Und da muss ich auch denen Danke sagen, und dass die da gekommen sind und das gemacht haben. Und einen wunderbaren Organist haben wir, der da mitgespielt hat. Das war eine riesige Abdankung, die wir hatten. Und ich wollte einfach keine Kirchenlieder. Ich wollte nur ein Gebet und fertig. Und die Frau gehen lassen, wie sie gelebt hat, wie sie es gewünscht hat.
Mhm. Wie geht es dir jetzt?
Mir geht es hervorragend. Ja, es ist jetzt kommt auf eine gewisse Lehre, die da ist. Aber ich habe jetzt so sehr viel Arbeit, muss man aufräumen. Ich bin jetzt am Aufräumen im Sonnenberg, dass all das Zeug zu mir kommt. Dann muss ich es aussortieren. Und habe jetzt schon mal etwa 2 Container mit Ware gefüllt, die ich weggerührt habe.
Mhm. Ich hatte nie ein Kind.
Ich nie ein Kind.
Bist du einfach nie daheim gewesen, oder was?
Zu wenig.
Ja.
Im Nachhinein.
Machst du da Vorwürfe? Dass du, ich meine, als Koch bist du ja eigentlich immer, auch, vor allem am Abend, weg.
Ja.
Oder? Und du bist am Abend nicht daheim. Und Abend ist doch eine Zeit, die eigentlich normalerweise so ein bisschen für Privatleben zur Verfügung steht. Oder sollte genutzt werden?
Das ist richtig. Aber meine Frau war schon Handarbeitslehrerin gewesen. Und wir haben das probiert, dass wir Kinder haben. Es hat dann nie geklappt in dem Sinn. Und dann haben wir es einfach vergessen. Und du kannst nicht eine Karriere machen und eine Familie haben.
Nicht?
Das geht nicht bei unserem Job, oder? Wir arbeiten etwas anders, oder?
Mhm.
Und
ja,
da bist du ein bisschen unterwegs.
Aber ist das nicht ein bisschen langfristig betrachtet? Nicht ein bisschen dann auch ein bisschen heikel, wenn man sagt, du kannst nicht beides machen, ich habe mich für Karriere entschieden. Und dann ist man dann am Schluss allein, oder?
Ich bin nicht allein.
Du bist nicht allein.
Ich habe ja dich.
Ja, ist gut. Okay, nein, das ist jetzt ein bisschen eine Ablenkung. Ja. Nein, du hast Familie ist Familie.
Familie ist Familie. Ich habe einen sehr engen Kontakt zu meiner Familie, sei es im Engadin oder auch mit meiner Schwägerin, die mir sehr hilft und mich tatkräftig unterstützt. Also, und ich von überall her habe ich Hilfe, wenn ich etwas brauche. Aber ich bin über die ganze Zeit sehr selbstständig geworden und ich weiß, wie ich mit dem umgehen muss.
Okay, jetzt eben, dort hast du Abschied nehmen, jetzt hast du gerade gleichzeitig noch Abschied nehmen vom Sonnenberg. Kommt ein neuer Koch dahin, Markus Lindner, der früher im Mesa war, in Gstaad, beim Alpina und so, mit 18 Punkten, wo du vielleicht sogar eben das Ganze noch ein bisschen aufhören. Ist das auch ein bisschen schmerzhaft, dass man sagt, jetzt nehmen wir einen, der noch ein bisschen besser ist als der Jackie?
Nein, wenn wir es vorher gesagt haben, oder, die Stadt Zürich möchte das zugänglich machen für alle. Also ich kann nicht mit 18 Punkten kochen.
Eben, aber wieso nimmt man dann einen?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Oder? Ich meine, das ist ja die falsche Richtung. Ich meine, das Ganze ist politisch noch nicht gegessen. Da habe ich das Gefühl gehabt, weil eben die beiden Parteien sagen, nein, laut Baurechtsvertrag kann man nicht einen haben, der zum Beispiel in Gstaad Fondue unter Sternen für zwei Personen für 250 Franken angeboten hat.
Ja gut, aber es ist eine Angelegenheit von Fredi Burger. Er ist schon der Pächter.
Ich weiß schon.
Muss das wissen,
aber oder? Er hat dich nicht gefragt, in welche Richtung man das Restaurant entwickeln
sollte. Nein, es war so, man hat ja, so viel ich weiß, ich habe den Namen vom Lindner durchgegeben, weil er mich angeboten, sich angeboten und gesagt, mit dem reden oder mit dem reden. Und dann haben die das gemacht.
Mhm.
Und dann war es für mich gegessen. Gewesen.
Okay. Also, du wolltest ja im Frühling ein neues Restaurant machen. Wenn ich gehört habe, oder wie der Sepp Blatter gesagt hat, die machen das vielleicht zusammen. Gastronomie und Wein gepaart mit Philosophie und Lebensfreude. Also, alles im Multipack, du und der Sepp. Also, wenn er dann dort dann auch von Tisch zu Tisch geht und du von Tisch zu Tisch gehst, dann kann man sich so vorstellen.
Im gewissen Sinn muss man mal schauen, was mit dem Sepp passiert, wenn er gesundheitlich dann drauf ist. Dort. Aber
im Moment
sicher,
ist er, glaube ich,
sehr gut drauf.
Ist er gut?
Sehr gut drauf,
ja. Ich glaube aber wieder ein Eingriff bevor, oder?
Ja, das ist so. Aber das sind auch die Sachen, die jetzt kommen, jetzt, wo er auch ruhiger ist geworden, oder?
Mhm.
Und er fährt ja heute jetzt ins Wallis runter. Und dann,
aber wie geht es ihm denn psychisch? Jetzt, ich meine, du bist wirklich näher mit ihm. Du bist auch kein Konkurrent gewesen. Du bist einer, der wirklich wahrscheinlich ein Freund war, der ihm emotional sehr nachgestanden ist. Wie hast du das erlebt, auch die letzten Monate noch, wo da die Krise immer mehr auf den Höhepunkt sich entwickelt hat?
Ja, wir haben sehr engen Kontakt gehabt. Wir haben über diese Sachen, wir haben unter Menschen geredet.
Mhm.
Und als Freunde haben wir geredet. Und ich habe immer eine riesen Unterstützung gehabt. Und ich muss sagen, was der Mann geleistet hat und was er geboten hat für uns, vor allem für die Schweiz, für Zürich.
Und für den Sonnenberg.
Und für den Sonnenberg. Ohne Sepp Blatter würde es den Sonnenberg nicht geben.
Mhm.
In dem Rahmen, wie er heute ist. Und die Stadt Zürich hat nie den Ballon d'Or gehabt.
Ja, ja.
Wo jetzt alles nicht mehr da ist, oder? Also muss es alles ein bisschen anschauen.
Gut, aber jetzt, ich habe ja eine andere Frage gestellt. Wie hat er dort reagiert in diesen Zeiten, wo man das Gefühl hatte, es kommt nicht mehr gut?
Er hat dort hat sich ein bisschen zurückgezogen. Ist er
auch nicht mehr zu dir so gekommen?
Nein, er ist wie lange nicht mehr so oft gekommen. Und, aber er war ein Riesenkämpfer.
Mhm.
Und wir haben von ihm sehr viele Interviews dann im Sonnenberg gehabt.
Was heisst Interviews?
Ja, von Fernsehstationen.
Ah, wo er seine Pressekonferenzen gemacht hat. Ist natürlich gratis Werbung und so. Mit wem ist er dann meistens am Essen, außer wenn es jetzt gerade eben der Platini war oder irgendein.
Der Platini ist schlussendlich nicht mehr gekommen, oder?
Nein, ist klar, logisch. Sind viele nicht mehr gekommen?
Sind viele nicht mehr gekommen, aber in der Regel ist er sehr, sehr grosszügig. Ja. Er hat sehr viel
grosszügig
war? Er ist immer grosszügig.
Auf Spesen?
Nein, er hat das immer selber bezahlt.
Nein, komm, das glaubst du schon.
Er hat auch einen Lohn.
Ja, wir wissen ja mittlerweile fast wie viele. Als du das gehört hast, dass er 10 Millionen kassiert hat, wie hast du reagiert?
Das stimmt gar nicht.
Oh, das stimmt schon.
Nein.
Der Bonus, oder?
Ja, der Bonus hat noch nicht ausgezahlt, so wie er mir gesagt hat.
Nur vom letzten Jahr nicht?
Eben, ja, also gut. Also
ja, aber vorher, wo es noch eigentlich gegangen ist, hat er sich den ausgezahlt, logisch.
Ja, aber
hat dich das überrascht,
nein,
wo du die Zahlen gehört hast?
Nein, ich habe mich nicht überrascht. Wenn ich sehe, was er noch Wartungspräsident verdient hat und alles drum und dran, dann muss ich sagen...
Ja, klar, wenn man es vergleicht mit dem...
Wenn man den Vergleich nimmt, dann muss ich sagen, hat es er verdient und er ist auch ganz ein anderer Typ gewesen.
Aber hast du das Gefühl, er würde jetzt auch noch investieren in das neue Projekt?
Da bin ich überzogen. Wenn ich etwas von ihm verlangen würde, dann würde ich
es machen. Und du machst das Lokal wo? In Zürich?
In Zürich, im Kreis 1, ja.
Aha, ein bestehendes Lokal?
Ein bestehendes Lokal, ja.
Wolltest du auch nicht sagen,
nein, es heisst? Nein, ich habe gesagt, es ist ein Ende Februar spruchreif.
Gut, und hat das einen Namen, der dann geändert wird?
Nein, der Name wird nicht geändert, der wird bleiben.
Und auf welchem Level ist es? Es ist auf dem Level jetzt Sonnenberg.
Es wird auf dem Level sein.
Ja?
Aber es wird auch ganz einfache Sachen geben, wie man das heute jetzt macht, mit den Tagesmenü und so.
Ja. Und wird es auch ein bisschen moderner sein? Also ich meine eben das traditionelle Südfleisch etc. Sondern ich glaube eben, heute sind ja andere Trends irgendwie wichtig. Auch unter anderem auch vegetarisch, oder?
Das ist richtig so. Aber wenn man selbst den Trend nimmt, Südfleisch und Kotelett, das gehört zu mir und das wird bei mir bleiben.
76 Stutz hat schon gekostet, Kalkotelett, wie ist der Jack ist Stab verstorben, oder?
Ja, es waren aber 500 Gramm Fleisch gewesen.
Genau. Aber das Mal ist das schon ein bisschen Schweizer Rekord oder Zürich Rekord?
Ja, Zürich Rekord würde ich sagen. Das ist so gewesen.
Und machst du wieder in die Richtung? Aber jetzt sind die Leute genau wegen dem, oder?
Wegen dem sind sie gekommen.
Und wie sind sie dann am Mittag? Wie lange sind sie gesessen?
Ja, je nachdem. Das ist immer darauf angekommen, welche Gruppe das dort
genau,
ist.
Aber also, so
zeitweise sind sie bis um 4:30 dort gewesen. Haben dann die Sekretärin angehört und gesagt, du hast noch meinen Pult oder meinen Computer abstellen. Aber meistens hat es das Mal noch keinen Computer
gegeben. Genau, die hat müssen abstellen.
Hätte es nicht abstellen müssen.
Sie haben ihr Hirn ist auch schon abgestellt gewesen.
Genau, dann gesagt, hoffentlich kommt runter nicht mehr, oder?
Okay. Also das sind noch die goldenen Zeiten gewesen. Wie laufen eigentlich die Restaurants in Zürich generell, wenn du die Restaurants sehen anschaust?
Also wenn ich die Restaurantszene anschaue, ich weiss, die Restaurants laufen nicht mehr so, wie es gelaufen ist. Es gibt das Ferling, das gut läuft, es läuft in der Kronhalle, die gut läuft. Es hat so typische Restaurants, die gut laufen.
Ja.
Aber sonst sind die Takeaways, die laufen. Und dann, wenn wir etwas in Anbetracht ziehen, heute hat es jedem Modehaus, oder nehmen wir Jelmoli, nehmen wir Globus, sind überall Restaurants drin.
Mhm. Das ist als neue Konkurrenz. Aber sehr oft, wenn ich auch noch Freitagabend will, auswärts essen und anrufen, heisst, wir sind ausgebucht.
Ja, kommt drauf an.
Nicht?
Nein, du musst immer den Chef verlangen. Dann ist immer ein Platz, oder? Also ich habe immer für meine Stammgäste einen Tisch frei gehabt.
Du hast einen gehabt?
Immer.
Und wer sind so deine Stammgäste gewesen, namentlich?
Ja, namentlich bist schon du einer
gewesen. Ja, komm jetzt.
Von dem her.
Nicht ganz.
Oder einfach so. Was
ein bisschen Promis, du hast ja gerne Promis gehabt bei dir.
Ja, die sind einfach gekommen.
Das Nein, ist... du hast das gerne gehabt, weil du hast gewusst, dass dort das Restaurant aufwärts. Welche sind die wichtigsten Promis gewesen, die du gehabt hast eigentlich?
Ja, die wichtigsten Promis, da können wir über den Dings gehen, wir können über Nelson Mandela gehen, der dort war. Wir haben die Rihanna, die da war. Oder wir Starren kamen von der Showszene aus,
zum Beispiel?
Die gekommen sind. Die Rihanna ist gekommen, der Beyoncé ist gekommen und so, als wenn die dann zu uns waren.
Wie war der Putin?
Der Putin ist, muss ich sagen, ist noch kurz schnell gekommen, was sagt, die Wahl hatte, ist er hergeflogen. Und dann ist er wieder zurück, hat mit dem Nachschuss nicht gratuliert und ist wieder gegangen.
Okay. Aber das ist schon wichtig gewesen. Also dass du Star hast und dass du selber ein Star bist, das ist wahrscheinlich wirklich ein Aktivum, das so ein Restaurant kann anbieten kann.
Das ist sehr wichtig. Ja. Und vor allem ist es die Präsenz von dir selber. Du musst auf dort sein, weil der Gast will dich sehen.
Aber früher in so einem Restaurant hat man noch Fotos an der Wand gesehen von all diesen Promis. Machen wir das heute nicht mehr so?
Heute machen wir das nicht mehr so, aber ich glaube, die Zeit kommt wieder.
Ja, meinst
du? Ich glaube, die Zeit kommt wieder. Es gibt also zig Lokale, wo noch so Promis an der Wand haben, also wo hängen, oder? Fotos. Und wir im Sonnenberg haben ja die Aussicht gehabt, haben keine Fotos gebraucht.
Genau. Was ist eigentlich der beste Koch von der Welt, deiner Meinung nach?
Es kommt immer auf die Tagesform drauf an.
Also Tagesform? Ich meine, die machen immer das gleiche gut, oder? Das ist ja Qualität.
Nein, es kommt ja immer darauf an, was sie für ein Produkt haben.
Ja.
Also für mich, einer der grössten Köche war der Violier.
Der Violier?
In Grissier.
Und der ist ja...
Der hat sich ans Leben genommen.
Mit 44?
Ja. Ja.
Wie ist das bei dir angekommen?
Es ist für mich nicht gut angekommen. Weil wir haben das Jahr vorher noch zusammen gekocht.
Ja.
Der Violier ist mit seiner ganzen Brigade gekommen, mit 48 Leuten.
Was machen?
Gehen kochen in Sonnenberg.
Aha, du hast dich sehr engagiert.
Ich habe ihn engagiert über eine Firma, und der ist dann gekommen und hat...
48 Köche?
Nicht Köche, 48 mit Serviceleuten.
Ja, so viel Platz hättet ihr gar nicht in
der Küche. Nein, der Koch hat so viel Platz nicht, das ist richtig so. Es sind etwa 24 Köche da, sind etwa 24 im Service, ja. Und das war ein Langtester für 85 Personen.
Mhm.
Und das war vor einem Tag auf der anderen Ausbuch.
Aha. Was hat es gekostet?
Hat 650 Franken gekostet.
Okay, also Violier. Mit 44 macht das auch schon sein Vorgänger, der Rocher. Der hat einen Herzinfarkt gehabt beim Velofahren. Ganz tragisch, nachdem seine Frau schon in einer Lawine umgekommen ist. Und da fragt man sich, ist das ein Berufsrisiko, wenn man Koch ist, Spitzenkoch, dass so Sachen passieren, Selbstmord oder Herzinfarkt mit 61?
Ja, es ist ein riesen Druck da. Und man muss einfach im Klaren sein, der Koch, der geht ja selber einkaufen, in der Regel am Morgen früh.
Aber du nicht?
Ich bin früher auch immer gegangen.
Ja, früher noch? Wann ist früher noch?
Früher im Hotel Zürich noch, in der Stadtverstube, da bin ich noch selber gegangen.
Also vor 20, 30 Jahren.
So.
Ja, gut. Also das ist ein Wegfallen.
Ja, und das ist ein Wegfallen. Und dann habe ich das Vertrauen, immer aufbauen zu meinen Lieferanten. Mhm. Und ich genau gewusst, was sie mir liefern dürfen. So sind sie mir wieder abholen. Oder mitnehmen.
Gut. Aber jetzt nochmal, der Druck. Also was ist denn das für ein Druck? Ich meine, andere Jobs oder andere Berufe haben auch einen Druck. Aber da hat man das Gefühl, der Druck muss ja
übermenschlich fast schon sein?
Der ist im gewissen Sinn. Also wenn du jetzt am Mittag gehst, musst du Gäste begrüßen gehen. Ja. Und dann solltest du irgendwie mal ein bisschen rausgehen. Und je nachdem hast du einen Tisch, wie wir das vorher behandelt haben, der länger dort hockt. Mhm. Dann erwartet jeder, dass du dann anhörst, ob es um 4 ist. Und um 5 musst du wieder in die Küche stehen. Mhm. Und dann geht es je nachdem, hast du wieder einen Tisch, einen guten Tisch in der Spitzengastronomie, der bis morgen um 2 da ist. Und die erwartet zum Teil auch, dass du dann anhörst.
Bist denn du, wo ich jetzt so lange bleibe in der letzten Zeit? Oder?
In der letzten Zeit nicht mehr.
Wann bist du am gegangen?
Jetzt bin ich so um 9, halb 10 gegangen. Oder?
Hast denn du auch mal eine körperliche oder psychische Krise gehabt in all dieser Zeit?
Nein, dann ein Glas Wein getrunken.
Ein Glas?
Ja, oder zwei.
Oder, aber nie, bist du nie irgendwie, wenn du sagst, der Stress, hast du irgendwie vielleicht einen Panzer an dich herumgehauen oder ist es einfach dein Gemüt?
Das ist mein Gemüt.
Dein sonnige Gemüt.
Das ist mein Gemüt. Und dann bist du zu Tisch gegangen und der Gast hat dich aufgestellt.
Ja.
Also wesentlich ist das, dass mich der Gast immer aufgestellt hat. Mhm.
Aber ist das eben wichtig? Also eben in der Kronhalle, Frau Gerhardt seit Jahren, das ist ja Teil von der Familie, der ist von Tisch zu Tisch gegangen und gehört zum ganzen Inszenierung. Ja, kannst du nicht wieder sagen.
Das ist gut, okay.
Zu der Inszenierung vom Ganzen und so.
Es ist wie ein Theater, das Restaurant ist ein Theater.
Mhm. Und die Leute kommen ins Theater und essen und dort Zeit verbringen. Machen wir noch Musik und reden noch weiter mit dem Jackie Donuts. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist der Rätselmarsch und gespielt vom André. Ja.
Ist der Gast bei dir?
Der ist auch schon Gast bei uns, ja.
Im März war der Martin Bäumle da, er ist ja Gründer oder Mitgründer von der Grünliberalen Partei. Wollt jetzt abgeben? Warum macht er das? Aus gesundheitlichen Gründen? Oder wollt er irgendetwas Neues machen? Oder einfach, weil seine Partei nicht mehr so funktioniert? Und die Fragen sind das natürlich, die diese Partei betrifft, aber ihn auch als Person. Und der Martin Bäumle ist sowieso eine Ausnahmeerscheinung. Darum habe ich ihn dort in die Sendung eingeladen.
Nein, überhaupt nicht.
Der Winner takes it all und wir sind ja die Losers, oder?
Das ist eines der schönsten Lieder von ABBA, wo mir einfach super gefällt. Und nein, im Gegenteil.
Ja, mit 7 Leuten, also von 14 auf 7, würde man nicht als Winner bezeichnen. Du hast ja vor kurzem übrigens noch gesagt, es müsse zu einer Konsolidierung in der Mitte kommen. Es hätte jetzt viel Fisch rum. Und die Frage ist, wer gefressen wird. Hast du die Frage gestellt? Hast du auch eine Antwort?
Ja, die GLP wird nicht gefressen.
Ja, ihr seid so ein kleines Fisch. Die Grossen essen doch immer die Kleinen. So wie es in der Natur aus und so ist es auch im Bundeshaus.
Wenn der Kleine bewendig genug ist, kann er unter Umständen eine sehr erfolgreiche Strategie fahren. Und wir haben eine wendige Strategie entwickelt, verschiedene Strategien. Und ich glaube durchaus, dass mit dieser wendigen Strategie Chancen. Ich sage nicht, es geht alles gut, aber wir sind gut aufgestellt.
Nein, aber ihr seid einfach zu klein, sind noch kleiner geworden und du redest von einer Konsolidierung. Es ist sehr selten in der Wirtschaft, dass eine kleine Firma ein Milliardenunternehmen übernimmt. Es ist immer umgekehrt.
Gut, also ich habe gesagt, ich will irgendeinen übernehmen im Sinne von Milliardenunternehmen, sondern wir wollen unseren Platz behaupten als GLP in den Kantonen, auf nationaler Ebene. Und wir sind klein gestartet. Wir haben im 11. ein bisschen übermässigen Erfolg. Also sind eigentlich zu hoch gejubelt worden. Das habe ich immer ein bisschen abtempiert. Und wir sind im 15. jetzt stark abgestraft worden. Und im 19. ist unser Ziel, dass wir wieder schrittweise anfangen zu wachsen.
Gut, aber das ist jetzt überhaupt nicht in Sicht. Eben, du trittst ein bisschen zurück. Tiziana Angelina Moser, so ein bisschen eine Art Stellvertreter, macht sie ja nicht, aber irgendwie ist sie natürlich nicht mit dem Gewicht, mit dem politischen Gewicht, meine ich natürlich, wie du unterwegs, und damit ist der Eindruck da, dass sie einfach schwachbrüstig sind.
Ja gut, also wenn ich mich mit anderen Parteien vergleiche, wer dort im Rheinischen, was die für Leute haben, muss ich sagen, da sind wir nicht so schlecht
aufgestellt. Bei welchen Parteien? Von welchen?
Ja, ich tue nicht andere kritisieren. Aber ich
wieso?
Denke,
du tust klar, dass du andere kritisieren.
Ich sage, die anderen haben auch nicht Personal, wo jetzt irgendwie alle schon alles gelernt haben, sondern die fangen auch an. Und ich sage die ganz offen, also ich habe im Moment Minimum 4 Leute in der Partei, die sehr gut eigentlich eine Nachfolge können antreten von mir. Mhm. Selbstverständlich.
Fast ein bisschen viel 4, wenn ich gehöre 4. Ja. Und wer ist von denen bekannt? Wer von denen geht irgendwie in die Presse rein? Wer ist an der Öffentlichkeit vermittelbar?
Es sind eigentlich viele vermittelbar, aha, alle 4. Also sei es Tiana Moser, sei es Katrin Bertschi, sei es Jörg Grossen, die sind alle problemlos vermittelbar, problemlos, in der Öffentlichkeit. Ja. Die sind alle bekannt, können gut auftreten, haben die Verantwortung übernommen. Natürlich ist das jetzt schrittweise entwickelt worden und ich bin kritisiert worden, dass ich zu wenig präsent sehe im Moment.
Genau. Du hast gesagt, du willst nicht über andere herziehen, du bist natürlich herzog über eigentlich deinen potenziellen Partner, dein Gespänli, der Gerhard Pfister, hast gesagt, seit er der Spitze ist von der CVP, Zuverlässigkeit ist weg. Also, du hast eigentlich ganz schlechte Stimmungssorge dort im eigenen Umfeld.
Ja gut, ich bin enttäuscht worden von ihm, weil einfach jetzt die wichtigen Fragen er wirklich eine spezielle Rolle gespielt hat. Also nehmen wir die Umsetzung Masseneinwanderung, wo aus der Mitte aus Lösungen da waren und der Gerhard Pfister hat eine Einzellösung gemacht, nur zum Parteiprofilieren, hat fast einen Absturz generiert.
Jetzt, was heisst das, fast einen Absturz?
Ja, in dem etwas durchkommen, wo von Mitte links nicht gedreht wird und von rechts nicht gedreht wird, da haben wir keine Lösung.
Aber ihr habt ja keine Lösung. Ihr habt ja genau ein eigenes Vorschlägli, sage ich jetzt mal, gemacht, Alternativen zu der RASA-Initiative. Ich würde sagen, Dead on Arrival, würde man in Amerika sagen. Die DOA war ein lieber Versuch, von niemandem ernst genommen worden, oder?
Das sehe ich ein bisschen anders. Wir sind die Einzigen, die einen konkreten Vorschlag gemacht haben.
Aber der hat irgendwie keine Wellen geschlagen, oder?
Ja, also ich finde, er hat eigentlich recht Wellen geschlagen. Und ich bin auch gespannt, wie die anderen Parteien mit dem umgehen wollen. Weil wir müssen die Thematik wieder diskutieren. Weil wir gehen einen Schritt weiter als die Diskussion, die jetzt immer läuft, nur Abwehrschlacht.
Also
wir,
was passiert denn jetzt? Also das ist eigentlich die zentrale Frage. AV ist jetzt einfach so ein bisschen der Elefant, der im Raum steht, aber eigentlich Masseneinwanderung, Umsetzung von dem Ganzen, das ist irgendwie das zentrale Thema, nämlich es geht dort um die Zukunft der Schweiz. Und wie geht es jetzt weiter?
Es geht eigentlich um die Zusammenarbeit mit Europa, einem der wichtigsten Partner. Europa ist im Moment nicht so gut unterwegs. Aber unsere Zusammenarbeit,
nicht so schlecht.
Aber Europa ist der wichtigste Partner für uns. Und einfach zu warten und nichts zu machen, heisst, wir sind an einem Stromabkommen enorm interessiert. Das ist ganz wichtig für uns, weil wir sonst im Energiebereich ein Problem bekommen. Wir sind auch an einem Dienstleistungsabkommen interessiert mit der EU. Und das sind Sachen, die in die Zukunft gehen. Wenn man aber nur vergangenheitsgewandt Abwehrschlachten führt, wird man nicht weiterkommen. Da gehen wir einen Schritt vorwärts.
Aber was ist jetzt? Wir haben die RASA-Initiative. Der Bundesrat will oder angeblich will einen Gegenvorschlag machen. Gibt es den oder gibt es den nicht? Was meinst du?
Also ich weiss nicht. Der Bundesrat hat 2 untaugliche Gegenvorschläge präsentiert, die völlig durchgefallen sind. Wir sind die Einzigen, die einen konkreten Gegenvorschlag präsentiert haben.
Was passiert jetzt?
Jetzt ist der Bundesrat am Zug. Ich nehme an, er muss irgendeinen Gegenvorschlag bringen. Einfach nichts machen kann er ja nicht, wenn er gesagt hat, er bringe einen Gegenvorschlag.
Ja, vielleicht nach Sichtung aller, was weiß ich, Vernehmlassungsantworten oder was immer, hat man das Gefühl, nein, dann sollen doch die Leute entscheiden, RASA, also raus aus der Sackgasse, das heisst weg von dem Artikel 121a, wo das ganze Malheur irgendwie produziert hat, oder eben nicht?
Ja, das ist möglich. Und wir haben gesagt, es braucht einen Gegenvorschlag, einen konstruktiven, haben den eingereicht. Der Bundesrat könnte ja auch auf uns einschwenken. Wir sind ja so oft bundesratstreu, dass der Bundesrat auch mal eine Idee von der GLP aufnehmen könnte.
Ja.
Aber ja, ich weiss.
Oh ja.
Es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Das Gefühl, wir müssen jetzt belohnt werden, dass sie so gouvernemental sind.
Nein, wenn wir gute Ansätze und gute Ideen haben, die sie offenbar selber nicht haben.
Ja, ja, also gut. Also kommt das oder kommt das nicht? Weil die ganze Geschichte, es gibt ja auch noch die was soll ich sagen, Initiative von der SVB, die sagt, man muss jetzt das Ganze kippen, ist, glaube ich, auch noch nicht beschlossen, ist noch nicht eingereicht, schon gar nicht. Also was passiert da? Man hat das Gefühl, da schwadert man hin und her und kommt der Sache nicht näher und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Da schaut man noch ein bisschen auf Brexit, was dort passiert, aber das ist der Sache auch nicht dienlich. Also auch dort wieder, Politik ist am Scheitern.
Also du hast Kritik üben an einem Bundesrat, wo 7 Mitglieder besteht, 2 SVP, 2 SP, 2 FDP und ein CVP. Die GLP ist nicht vertreten. Wir bringen konstruktive Vorschläge, versuchen vorwärts zu schauen, versuchen eigentlich Lösungen zu präsentieren. Aber wir sind, wie du gesagt hast, nur noch 7. Und in dem Sinne, mit 7 können wir halt nicht gleich viel durchdrücken.
Und die 7 sind alle nicht in der Regierung, muss man das sagen.
Noch nicht? Vielleicht noch müssen wir da etwas ändern.
Du willst,
dann
immer, du willst immer noch Bundesrat
nein, werden? Nein, gar nicht.
Wieso nicht?
Nein, ganz
hast du einmal mal angetönt? Ja, jetzt hast du gemerkt, dass geht einfach nicht. Für das sind wir einfach zu wenig erfolgreich.
Also ich habe schon lange gesagt, für die GLP ist das ein Zeithorizont, den man viel länger muss ziehen muss. Und für mich persönlich ist das ganz eine andere Überlegung in den letzten Jahren, wo mir viel wichtiger ist, was da alles dahinter steckt.
Aber der Zeithorizont hat von dir aus, es geht immer rauf und rauf, nein. Aber es ist genau runtergegangen.
Ist eben nicht so. Mein interner Zeithorizont war immer, dass wir 2023 eigentlich sollten können in eine Richtung gehen, wo man sagt, dort sind wir stark genug, um eigentlich in allen Kantonen Fuss gefasst zu haben, was wir da immer noch nicht haben. Also nochmal, Roger, sondern ein langsames, organisches Wachstum ist mir viel wichtiger, dass es stabil wächst und stabil wird die GLP, wieder ein schneller Hype, der wieder vorbei ist.
Genau, was jetzt im Moment der Fall ist. Also, ich habe jetzt da einen Think Tank gemacht, oder? Das tönt gut, ich glaube, eine Partei in Österreich hat das ein bisschen vorgemacht, die heissen NEOS und so. Das ist auch so eine kleine Partei, die irgendwo in der Mitte steht, die sich auf die Art und Weise ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen seriöser geben will. Was passiert jetzt im Think Tank von eurer Partei?
Ja gut, das ist ein ganz anderer Zugang zur Politik. Also wir haben eben bei den NEOS auch mal gefragt, wie machen die das, wie können wir das machen? Wir haben Leute bei uns, die vielleicht finden, dass die klassische Partei ist nicht der richtige Punkt. Wie viele Leute sind politisch sehr engagiert, wollen mitdiskutieren, aber vielleicht nicht in irgendeiner Ortssektion oder einer Kantonalsektion irgendwas machen. Und die können jetzt die Gelegenheit über auf einen ganz anderen Weg thematische Vorschläge
machen. Ja, was machen die genau? Also, die machen das so eine Art Vollversammlungen oder was? Ja, wie früher die Jugendbewegung.
Nein, überhaupt nicht. Da
dass da Leute kommen, die dann einfach kommen, ja, reden und jeder bringt ein bisschen und am Schluss macht man irgendein Protokoll und hat das Gefühl, wir sind einen Schritt weiter.
Nein,
oder
nein, das Ziel ist ganz klar, Ideen zu entwickeln, die Ideen nachher zu verdichten und sie nachher auch zu prüfen, ob sie überhaupt Hand und Fuß haben.
Aber Think Tank, so wie ich das kenne aus Amerika, sind das immer Fachleute, die Think Tank. Das ist nicht irgendwie einfach, jeder kann kommen und auch noch etwas dazu absondern.
Weißt du, wir haben in unserer Partei eben sehr viele Fachleute. Und genau die Idee ist von dem Think Tank, die Fachleute, die vielleicht jetzt nicht überall gerade immer an die Sitzungen kommen, die abzuholen auf eine andere Art.
Und funktioniert es?
Also was ich bis jetzt höre, ich habe mich dort ganz bewusst ein bisschen rausgenommen, funktioniert das sehr gut. Es hat im Moment...
Dort, wo gedacht wird, ist der Bäumle nicht mehr.
Offenbar, ja, braucht es ihn nicht. Nein.
Braucht es nicht.
Nein, ich denke, es ist aber gut, dass dort nicht... Wieso würdest du jetzt wieder sagen, ja, dort kannst du nur kontrollieren, dass die nichts machen, was dir nicht passt. Ich glaube, die Idee von dem Think Tank ist genau, dass man auch noch Ideen entwickeln und nachher weiterentwickeln und weiterbringen.
Cool.
Bis jetzt sind sie am Schaffen.
Okay, ja. Du bist auch am Schaffen. Hast dich also in die Nessel gesetzt, auch mit ziemlich berühmten Leuten. Zum Beispiel einer von uns, der Herr Gorbatschow. Jawohl, reden wir doch über das noch. Machen wir zwischen der Musik. Was ist der nächste Titel?
Wish You Were Here for Rednecks.
Colder, and I miss like hell.
Das ist also eine weitere Portion von Best of Doppelpunkt 2017. Erste Jahreshälfte kann man alles im Detail nachhören auf Podcast und nächste Woche dann noch eine weitere Ration.
Präsentiert von der Ausi Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausi.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.